Guten Morgen miteinander. Ein super Lied, ganz nach dem Psalm 51, 12, wo man Gott für das Jahr so ein bisschen aufs das Herz gelegt hat. Es geht ja ums Herz, genau. Nein, sehr cool. Herzlich willkommen zu dem heutigen Gottesdienst, wo wir miteinander feiern dürfen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, mit euch einen weiteren Sonntag Gottesdienst zusammen haben und über etwas dürfen zu nachdenken. Genau. Voll. Ich weiss nicht, was das Wort Anfechtungen, Glaubensproben, was das Wort bei dir bedeutet, was es auslöst. Anfechtungen und mögliche Auswirkungen. Anfechtungen, das Wort Prüfungen, Glaubensproben, Sünde, das sind alles Wörter, irgendwie, die mega, mega negativ geprägt sind. Also mir geht es einmal so. Wörter, wo man immer, wenn man über das redet, ist es irgendwie so, kommt man in den Sinn, wie ich das letzte Mal, reingehalten bin oder eben nicht widerstanden habe diesen Anfechtungen oder wie ich es nicht geschafft habe oder einfach so mega negativ, oder? Es ist immer so, es sind Wörter mit einem negativen Touch. Und es kommt einem immer so zuerst das Negative in den Sinn. Vielleicht einfach, ein, zwei Beispiele. Hey, stell dir vor, du läufst in Grüningen die Strasse ab, gehst arbeiten unter der Woche am Morgen und siehst einen ca. 25-Jährigen auf der anderen Strasse humpelnd auch die Strasse ablaufen und denkst, eben in dem Alter, das kann noch nicht irgendwie altersbedingt sein. Der hat irgendwie einen Unfall gehabt oder tut ihm sonst irgendetwas. Ich könnte für den beten. Jetzt geht für den beten, weil Jesus hat uns den Auftrag gegeben, oder für die Menschen zu beten und um Heilung und all das, oder? Und dann plötzlich denkst du, Scheibe, aber der Bus fährt ich müsste eigentlich eben arbeiten, hat zwar eigentlich noch genug Zeit, aber gleich, wenn ja Gott nicht wirkt, was denkt denn der über mich? Oder ich könnte ja Gott noch ins Eich bringen, oder? Wenn er dann nicht heilt, oder? Und plötzlich merkst du, jetzt ist er auch schon weg und ich bin auch schon weiter und eine Situation verpasst. Oder eine andere Situation, am Donnerstagabend, du kommst heim vom Arbeiten, erledigst dein Zeug, wo du gedacht hast, hey, das mache ich den Abend, vielleicht noch für die Jungs etwas vorbereitet, vielleicht für den Gottesdienst am Sonntag drauf oder für deine Freunde noch etwas erledigt oder was auch immer. Und dann plötzlich merkst du, jetzt bin ich eigentlich fertig, ich habe noch eine Stunde, bevor ich ins Bett gehe, jetzt könnte ich eigentlich noch ein bisschen stille Zeit machen oder noch ein bisschen beten. Der Kollege hat gerade ein Problem, für den könnte ich ja noch beten oder ich könnte noch in Worship und dann plötzlich denke ich, ich habe ja morgen auch noch Sachen zum Erledigen und ich könnte ja mit dem schon anfangen, damit ich dann morgen wieder Kapazität habe. Und plötzlich ist der Gedanke von der stillen Zeit oder so auch schon wieder weg. Oder ein anderes Beispiel. Du bist mit deinen Kollegen, die du schon länger nicht mehr gesehen hast, irgendwie noch in einem Restaurant oder in einer Bar, eins zusammen gemütlich am Nehmen, miteinander am Austauschen, wo noch so ein bisschen steht, was gelaufen ist. Und plötzlich fragt er ihn, du bist ja in der Christiana Grüningen, oder? Sag mir mal, was hat's mit dem Jesus auf sich? Und du hast die grösste Steilvorlage, um das Evangelium zu erklären oder um ein Zeugnis zu erzählen, wie du Jesus erlebst. Und denkst, Scheibe, nein, nicht in dieser Runde, nein, nicht jetzt. Immer, aber nicht jetzt. Und sagst, komm doch mal in die Krishona, dann kannst du den Pastor dort fragen, oder? oder denkst, komm, ich erzähle es sonst ein anderes Mal. Weisst aber ganz genau, dass der 100 Kilometer weiter weg wohnt und dass der nicht so schnell wieder wirst sehen, oder? Wir können ja mal telefonieren. Aber wir haben es vorhin auch 3 Jahre nicht geschafft. Und schon ist die Situation wieder vorbei. Ich weiss nicht, wer von euch die Gedanken kennt, wer so Situationen kennt, vielleicht in anderen Kontexten, mit einer anderen Geschichte dahinter, aber ich kenne es zu gut. Und ich frage mich immer, es wäre doch so einfacher und so viel besser, wenn Jesus uns einfach vor so Anfechtungen, vor all dem Zeug würde schützen. Und wir das nicht hätten in unserem Leben. Wenn wir seinen Auftrag könnten ausführen in unserem Leben und das nicht hätten, die Anfechtungen, es wäre so viel einfacher, oder? Eigentlich auf Deutsch gesagt, einfach ein riesen Seich, oder? Also, mir geht's manchmal so. Und dann frage ich mich, gibt's da Lösungen dazu? Gibt's eine Lösung dazu, wie man mit dem umgehen kann? Und ich glaube, Anfechtungen, Glaubensproben, Prüfungen, Sünden, was auch immer, wo alles in diesen Bereich hineingehört, es ist ein mega, mega grosses Thema. Und ich möchte euch einfach gerne in vier Versen vom Jakobusbrief hineinnehmen, von mich, wo für mich eine Lösung darstellt, wo für mich einen neuen Fokus auf das Ganze gibt. Und zwar möchte ich ganz am Anfang einfach noch, brauche ich den Stuhl dazu, schauen, dass der gut ausgerichtet ist, einfach zwei, drei Informationen geben über den Jakobusbrief. Ich habe da jemanden gefunden, der mir das wunderschön aufgeschrieben hat. Gell, Laguna? Das ist der Hammer. Drei Informationen, die mir geholfen haben, den Jakobusbrief. Ist noch schwierig zu sehen. Also, ich heb's mal kurz ein bisschen wo mir geholfen haben, den Jakobusbrief ein bisschen tiefer zu verstehen. Und zwar der erste Punkt. Der Jakobus, der Jakobusbrief geschrieben hat, ist der Halbbrüder von Jesus Christus. Ich komme nachher noch mal drauf zurück. Er hat ihn geschrieben kurz vor seinem Tod, kurz vor seinem Märtyrertod. Der zweite Punkt, der Jakobus. Und da haben wir nachher überlegt, hey, der Jakobusbrief, ich weiss nicht, wer einen von euch gerade so mega präsent hat, aber der ist relativ konkret, also recht radikal und auffordernd auch. Ich habe mir noch überlegt, hey, das gibt auch noch ein anderes Bild, wenn der kurz vor seinem Märtyrertod geschrieben hat, glaube ich, dass der Jakobus, den er geschrieben hat, parat war, für den Jesus zu sterben. Und dass er das, was er ihnen geschrieben hat, wirklich ernst gemeint hat. Und gewusst hat, hey, ich bin parat, für den Jesus zu sterben. Hat mir nochmal eine andere Sichtweise über die Sätze, über die Statements vom Jakobus in dem Brief gegeben. Und als dritter Punkt, er hat den Jakobusbrief geschrieben, um die Leute ermutigen und herauszufordern. Er hat noch die Judenchristen geschrieben in der damaligen Zeit, die so ein bisschen in der Gefahr gewesen sind, sich zu verlieren und so wieder ein bisschen ins Judentum überzugehen. Und einfach um sie ermutigen, in dem Christentum sie radikal das Christenleben auszuführen und in dem hinein zu leben. Genau. Ein paar Informationen, die ich sehr, sehr spannend finde, wenn wir über den Jakobusbrief reden und die mir geholfen haben, wirklich ein bisschen, nochmal eine andere Sicht über den Jakobusbrief überzukommen. Ich will gerade starten, und zwar, ihr habt die Bibelstelle habt ihr auch im Blättchen, im Predigtsblättchen rein, wo ihr sehr gerne mitlesen darf, oder auf der Folie. Und zwar im Vers 1 schreibt der Jakobus, Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme, die in der Fremde leben. Euch allen sende ich meinen Gruß. Der Paulus würde dann noch ein bisschen mehr Grüße anhängen. Der Jakobus schafft es ja im Vers. Das ist super. Sonst hätten wir heute nur über Grüße zu reden. Nein, aber gleich der erste Satz finde ich noch spannend, um darüber zu reden. Und zwar, wo dort steht, Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Wir haben es gehabt, der erste Punkt, der Jakobus, der Halbbruder von Jesus Christus ist. Und er schreibt da, ich, der Jakobus, ich bin der Diener von Gott, dem Herrn und von Jesus Christus. Ich habe mir nachher so überlegt, hey, wenn ich das in meine Situation überlege, so müsste ich ja sagen, natürlich, meine Schwestern sind nicht Gott, aber in dem Sinn so ein bisschen, haben wir es dann so ein bisschen so vorgestellt, hey, könnte ich sagen, ich, Michi, Diener von der Tamara und der Steffi? Also so ein bisschen, ja, natürlich, es ist ein bisschen eine andere Überlegung, aber gleich, so, ich bin sicher, Jesus Christus hat den Jakobus ja in den Schatten gestellt, nur schon, weil er keine Sünde gemacht hat. Der Jakobus war ein normaler Mensch. Nicht, dass Jesus ihn irgendwie fertig gemacht hat, da bin ich sicher. Aber so ein bisschen, ich denke nicht, dass dort der Jakobus immer nur Fan war von Jesus. Und da ist ein Punkt gekommen, wo er gesagt hat, hey, ich bin der Diener und ich bin parat für meinen Bruder. Okay, eben, es ist auch Gott, für den zu sterben. Auch das, sehr, sehr ein spannender Gedanke. Im Vers 2 steht nachher unter dem Titel Standhaftigkeit bei Glaubensproben. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, ich habe ja mal, oder ich denke, dass ihr euch wahrscheinlich nicht mehr erinnern, eine Predigt über das Freuen, über die Freude gehabt. Und ich habe mir dann so vorgestellt, oder ich habe mir die Frage gestellt bei diesem Vers, muss ich mich dann freuen, wenn meine Großmutter gestorben ist und ich daran zu kämpfen habe? Muss ich mich über das freuen, dass sie gestorben ist und dass ich zu kämpfen daran habe? Dass ich, dass es mühsam ist für mich. Und ich glaube es nicht. Ich glaube, dass der Jakobus da genau das Gleiche meint, wie der Paulus, wenn er im 1. Thessalonicher 5, 16 schreibt, freut euch alle Zeit, egal was für Situationen, sondern freut euch immer, dass es darum geht, ums Ziel. Das Ziel, weil wir wissen, was daraus entsteht. Nicht um die Situation, dass meine Großmutter gestorben ist, sondern ums Ziel, weil ich weiss, was daraus entsteht, wo in den folgenden Vers beschrieben wird, wo wir darauf eingehen. Das Ziel mit dem Fokus und der Sichtweise aufs Ziel hin, weil ich weiss, was daraus entsteht. Gleichzeitig glaube ich auch, dass wir uns in so einer Situation unter Probe, unter Anfechtung auch darüber freuen können. Ganz einfach aus einem einfachen Grund, weil wir wissen, wenn ich Satan, ja, der anderen Macht von Jesus gegenüberliegenden Macht nicht gefährlich wäre, hätte er kein Interesse, um mich anfechten. Hätte kein Interesse, um mir irgendwie ein Bein zu stellen oder so. Weil dann ist ja easy, dann denkt er, ja, der Michi, der läuft eigentlich noch schön und das so eine Macht ist eigentlich noch gut, weil er wird mir nicht gefährlich, oder? Dann muss er mich auch nicht anfechten. Aber solange ich in Anfechtungen lebe, solange ich etwas gegen den Plan von Satan mache, solange wird er mich anfechten. Eigentlich völlig eine blöde Überlegung, oder? Aber ich glaube, es hat noch eine tiefere Wahrheit dahinter in dem Ganzen. Der Vers 3 baut auf das auf und es steht, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Der Jakobus schreibt, hey, ihr wisst doch, wenn ihr versucht werdet und ihr in diesen Proben, in diesen Anfechtungen standhaltet und ihr sieget, dann werdet ihr stärker, ihr werdet Standhaftigkeit bekommen. Luther und Elbefelder übersetzen mit Geduld und Ausharren. Ihr werdet mehr Geduld bekommen, ihr werdet mehr Ausharren bekommen, ihr werdet stärker werden. Er baut auf dem auf. Auf dem Fokus von der Freude. Wenn wir darum, ja, wenn wir uns über diese Situation freuen, weil wir wissen, was daraus entsteht. Und wir in der Situation, wo unser Glaube erprobt wird, wissen wir, hey, wenn wir da siegen, wenn wir diese Situation in den Griff bekommen mit Jesus, wenn ich da nicht reingehe, dann wird Grösseres daraus entstehen. Dann bin ich auch bereit, um etwas Grösseres zu bestehen. Über etwas Grösseres den Sieg erringen mit Jesus im Ganzen. Gleichzeitig auch mit der Freude oder mit dem Wissen und dem Hoffen auf Gottes Beistand. Dass er mich nicht allein lässt, sondern dass ich weiss, dass alles, wo mir passiert in meinem Leben, an Gott vorbei hat müssen. Und er ein Ja dazu gehabt. Wenn er ein Nein gehabt hätte, dann hätte er können abklemmen. Ich glaube, es geht um die Sichtweise wieder aufs Ziel hin. Und zu wissen, damit zu rechnen, wenn ich da stark bin, wenn ich da dranbleibe und es da schaffe, dann wird es auch in den kommenden Situationen viel eher schaffen. Im Vers 4 bindet er dann alles zusammen und heißt: Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Vollkommen und makellos, das wäre Jesus, oder? Er hat keine Sünde gemacht auf dieser Erde. Ja, würde ich dann auch irgendwann an einem Punkt sein, wo ich keine Sünde mehr mache? Das ist eine gute Frage, eine sehr spannende Frage. Gehört aber nicht ganz zu unserem Thema, ja? Darum möchte ich lieber den Fokus auf etwas anderes setzen. Und zwar auf die Sichtweise, Jesus immer ähnlicher zu werden. Jesus immer ähnlicher zu werden. Und er heisst, hey, durch die Standhaftigkeit, wo ja immer grösser wird, weil ihr diesen Anfechtungen widersteht, weil ihr Sieg erringt über die, wird das Gute, wo ja innen ist, wo Jesus ja innen gesetzt hat, immer mehr Platz innen, immer grösser. Ihr werdet immer mehr wissen, was das Richtige ist. Ihr werdet immer mehr können den Sieg erringen, weil ihr einfach mehr von Jesus erfüllt sind, noch mehr Sieg errungen haben und es noch mehr geschafft haben und bereit sind für grössere Hürden, für grössere Probleme, die werden auf euch zukommen, grössere Anfechtungen. Und das, was bei euch begonnen hat, das Gute, wird am Ziel zur Vollendung kommen. Eben, ihr werdet vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Ich glaube nicht, dass der Jakobus sagt, hey, ihr werdet kein Bedürfnis mehr haben auf dieser Erde. Das glaube ich nicht. Wir werden immer irgendwelche Bedürfnisse haben. Aber ich glaube, es geht um das Ziel. Einerseits, dass wir Jesus immer ähnlicher werden und immer mehr seine Bedürfnisse zu unseren Bedürfnissen werden. Und zweitens, am Ziel. Wo ich dann den Vers 12 im Jakobus noch kurz vorlese am Schluss. Am Ziel. Dort werden wir vollkommen makellos sein. Dort werden wir, wird uns nichts mehr fehlen. Durch Jesus. Aber in diesem Prozess, in unserem Leben, ist es ein Lernprozess, können in kleinen Sachen anzufangen. Ja, mal reingehen. Wieder aufstehen. Das nächste Mal merken, hey, yes. Eigentlich schaffe ich das. Dann schaffst du es das nächste Mal. Dann merkst du, hey, yes, ich habe es geschafft. Du gehst weiter. Es kommt vielleicht etwas Grösseres. Und auch dort, hey, das letzte Mal habe ich es geschafft. Jesus hat mir geholfen. Und du schaffst die nächste Anfechtung auch. Und so wird das Gute in uns innen immer grösser, immer mehr Platz hinein. Und wir werden immer stärker im Ganzen hinein. Ich möchte euch ein kleines Beispiel erzählen, um das ein bisschen veranschaulichen. Und zwar von mir als kleiner Bub, der mir in den Sinn gekommen ist, wo ich mir so über die Verse Gedanken gemacht habe. Und zwar war das beim Velofahren gewesen. Ich bin nicht ganz von Anfang an als kleiner Bub downhill und mountainbiken, sondern wie der Hammer gesagt hat, man hat mal als kleiner Bub irgendetwas angefangen, entweder Skifahren oder eben jetzt bei meinem Beispiel Velofahren, oder? Und normalerweise hat man ja dann Stützrädchen, die einem stützen fürs Gleichgewicht oder irgendjemand, der einem hebt, oder? Und soweit ich mich mal erinnere, habe ich eigentlich nie eine Stützrädchen gehabt. Ich habe immer den Papi gehabt, der mich gehebt hat und gestützt hat, so am Sattel, oder? Und irgendwann ist das einigermaßen so gegangen. Man hat das Gleichgewicht so ein bisschen halten auf dem Velo, oder? Und dann können trampen und fahren. Und ja, das hat funktioniert. Und das einzige Problem, das ich dort noch so ein bisschen hatte, ist, dass das mit dem Bremsen eine schwierige Sache war. Also die Dosierung der Bremse und gleichzeitig auch, ja, das Drahtdenken vom Bremsen, das Machen und das Zeug. Das war ein bisschen schwierig gewesen. Und das ist wirklich die einzige Situation, an die ich mich mal erinnere, in meiner ganzen Velokarriere vom Lernen Velofahren von dort. Und zwar war das noch im Schuhbeinig gewesen, wo wir im Schuhbeinig gelebt haben. Und es war so gewesen, dass ich dort gefahren bin mit dem Velo, hin und her auf dieser Strasse hinter dem Schuhbeinig. Und der Papi war im Garten gewesen, am Jetten. Und ich habe gedacht, so wie ich es auch habe, oder, wenn etwas einigermaßen funktioniert, dann stellt man sich eine neue Herausforderung. Oder macht es schneller. Oder einfach noch mehr, oder? Zum noch mehr ausprobieren, oder? Und das war auch dort so gewesen. Ich habe natürlich dort einfach als kleiner Bub, so gut wie es gegangen ist, voll Gas gegeben und einfach so schnell wie möglich gefahren, oder? Und bin auf das Ende von dieser Strasse zugefahren und plötzlich kommt mir in den Sinn, ja, jetzt müsstest du langsam bremsen, oder? Und ich sehe den Papi links im Garten und rufe, hey, bremst mich, oder? Weil ich es gewusst habe, dass der mich schon viel bremst hat, oder? Das funktioniert. Ja. Und er ist dort am Jetten, schaut um und sagt, nein, nein, du kannst das selber. Und zack, bin ich vorbei gewesen, oder? Und dann sehe ich die Situation, ich habe das Bild noch vor mir, das Ende der Strasse und voran ist ein grüner VW Golf auf der rechten Strassenseite. Und das ist eine easy, das ist eine breite Strasse. Also, es haben easy zwei Autos nebeneinander Platz, um aneinander vorbeifahren. Es ist wirklich kein Problem. Bei dem Golf ist es jetzt noch so gewesen, dass sogar noch die Türen links, Beifahrtüren, offen waren. Und ich habe gewusst, in die Türen darfst du nicht reinfahren. Nein, ja, es ist ja klar. Und es hat nebenan genug Platz. Wirklich. Und ich bin gefahren und ich habe die Türen angeschaut und ich habe gewusst, dort darf ich nicht reinfahren. Und ich bin gefahren und gefahren. Ich habe mich so konzentriert, dass ich die Türen ja nicht treffe. Dass ich prompt in die Türen hineingefahren bin, ohne bremst und dass mich die Türen bremst hat. Und das, was ich nachher überlegt habe, ja, Scheibe, also nicht das als kleiner Bub, aber als ich die Verse gelesen habe und das Beispiel wieder in den Sinn kam, das Erlebnis. Scheibe, es ist ja logisch. Hätte ich mich fokussiert auf den linken Rand der Strasse, hey, es hat easy gelangt, ich hätte dort easy vorbeifahren können. So gut konnte ich schon noch treffen mit Lenken, oder? Nein, wenn ich sogar die Türen treffe. Aber nein, ich habe die Türen anfokussiert, ich habe gewusst, hey, da darf ich nicht reinfahren. Ich habe mich so konzentriert, dass ich nicht mehr bremst habe und dass ich nur noch auf die Türen geschaut habe und prompt dort reingefahren bin. Und ich glaube, Ich glaube, dass es ganz gleich ist, wenn wir das in diesen Situationen anschauen. Hey, ja, in Situationen von Anfechtungen, in Situationen von Glaubensproben, von Prüfungen, was auch immer, egal. Hey, wenn wir die Situation selber anschauen, wenn wir das Problem anschauen, werden wir meistens auch im Problem ineinander. Also sehe ich in meinem Leben. Wenn ich aber meinen Fokus, meine Sichtweise auf etwas Weiteres, auf das Ziel, dort, wo ich hin will, richte und sage, das ist einfach etwas, wo ich übergangen, also Übergang, das ist etwas, ein Problem in meinem Leben, wo ich jetzt, ja, eben, das Gebet, das ich nicht gemacht habe, oder ja, das ist etwas, einfach, wo ich machen werde, wo ich arbeiten werde mit Jesus, weil ich das Ziel habe, dort hinzugehen, werden wir viel eher dieser Anfechtung können standhalten, werden wir viel eher können siegen über diese Anfechtung, als wenn wir es anschauen. Über die Anfechtung weiter ausdenken. Nicht die Anfechtung anschauen, sondern das Ziel anschauen. Ich glaube, es geht um das. Und plötzlich können wir unsere Sichtweise auch ändern. Plötzlich merken wir, hey, ja, es hat wirklich etwas Positives. Der Jakobus hat wirklich recht. Das ist ja super, ich will ja immer ähnlicher wie Jesus werden. Ich will immer Lernprozess in sein, oder? Und merken, hey, yes, durch die Anfechtungen, durch das kann ich lernen. Durch das werde ich stärker. Wenn wir so grosse, berühmte Christen anschauen, irgendeinen Pastor oder was auch immer, die sind auch nicht, ja, wenn wir so denken, wow, krass, hat der etwas durchgemacht. Hey. Aber ich glaube auch nicht, dass das seine erste Anfechtung war in seinem Leben. Sondern dass der mal, ja, auch im Kleinen angefangen hat. Aber dass der Schritt für Schritt gelernt hat. Und dass der weitergegangen ist. Und bereit war für Grösseres. Für Grösseres. Was heisst das in diesem Beispiel, das ich am Anfang erzählt habe, zum Beispiel mit dem 25-Jährigen? Ja, dass ich denke, hey, yes, yes, hat uns den Auftrag gegeben, um für die Leute zu beten. Also los, geh ich beten. Es ist ja nicht mein Problem, wenn es, erstens, die Person kennt mich ja gar nicht und zweitens, ist Jesus das Problem. Er hat uns beauftragt zum Beten für Kranke und heilen. Also los, machen wir das. Wenn es passiert, Halleluja. Und wenn es nicht passiert, dann sage ich, gut, wenn wir uns wieder sehen, bete ich sehr gerne nochmal für dich. Aber ja, in dem Fall, es ist nicht, bin nicht ich der heilt, sondern es ist Jesus. Oder in der Situation vom Abend mit der stillen Zeit, dass ich sage, hey, also Jesus, was willst du? Soll ich das von morgen machen jetzt? Oder soll ich jetzt wirklich eine stille Zeit gehen? Und dann wirklich auf Jesus los ist und sagst, aufs Herz, was meinst du? Ganz ehrlich, was ist richtig und dann das machst du? Es kann ja beides sein. Oder in der Situation vom Kollegen, der mit dir eins am Nähen ist, in der Runde, sagst du, ja, ja. Gerade dann, wenn wir am meisten, oder das merke ich bei mir, gerade dann, wenn ich am meisten einen Anschiss habe, oder wenn ich am meisten Motivation brauche für so etwas, zum Beispiel das Evangelium erklären oder das Zeugnis erzählen, dann passiert am meisten. Das ist meistens so. Nicht dann, wenn ich mit voller Freude, also dann passiert auch Sachen, aber gerade dann passiert bei mir im Leben am meisten. Und einfach so zu sehen, yes, ich gebe die Chance zum Jesus, dass er wirken kann, dass er kann durch das durchwirken kann und dass ich stärker werde. Wie setzen wir denn das Ganze um? Wie setzen wir das um? Es ist ja irgendetwas, ja, es klingt gut und recht, aber wir müssen irgendetwas haben, wo wir uns daran heben können, oder? Und darum habe ich wie so einen Lösungsansatz, einen Lösungsablauf gemacht, wo mit 5 Punkten, die ich euch gerne zeigen würde. Und zwar geht es darum, ums Bewusstsein. Das Bewusstsein, die Sünde hat kein Anrecht auf uns. Römer 6, wo es ganz klar steht, wir sind mit Jesus gestorben, durch die Taufe. Jesus hat zahlt dafür und sind wieder auferstanden. Der gute Mensch ist auferstanden. Der schlechte Mensch, der sündhafte Mensch ist gestorben und hat kein Anrecht mehr auf uns. Jesus hat zahlt. Wir sollen zwar dem Gebot folgen und dem Gesetz in dem Sinn. Aber Jesus hat zahlt für all das, was wir drin sind. Die Sünde hat kein Anrecht mehr auf uns. Satan, all die Anfechtungen, die haben kein Anrecht auf unser Leben. Weil wir frei sind. Das Problem ist nur, dass wir ihnen manchmal Anrecht geben, weil wir denen folgen. Aber eigentlich, theoretisch, hätten sie kein Anrecht auf uns. Zweitens, eine klare Entscheidung. Klare Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich gehe in die Richtung. Das ist die richtige Richtung. Die Sünde, das Problem, wo mich immer wieder beschäftigt, das hat kein Anrecht auf mich. Eine klare Entscheidung dagegen zu fällen und zu sagen, welchen Weg, dass ich gehe, welchen Weg, dass du willst gehen und wirst gehen. Drittens, Gebet. Gebet, etwas, wo man vielfach mega unterschätzt, oder? Das Gebet, wirklich Jesus mit einbeziehen in den Kampf und sagen, Jesus, ich kann es nicht allein. Kleine Sachen kommen vielleicht allein. Ja, wenn es darum geht, irgendetwas gestohlen im Land oder so, oder? Sorry, Must. Nein, euch nicht. Nein, aber das ist etwas Kleines, so. Das ist etwas Einfaches, das können wir gut in den Griff bekommen allein. Aber vielleicht geht es mal um etwas, um Sucht, um irgendetwas Grösseres. Das ist dann relativ schwierig allein. Und darum Jesus bewusst in den Kogenprozess mit einbeziehen. Martin Luther hat gesagt, bete so, als würde jedes Arbeiten nichts nützen und arbeite so, als würde jedes Gebet nichts nützen. Ich bin noch nicht dort. Ich will mal dort hinkommen. Hey, letzte, vor 2 Wochen bin ich an der Esoterik-Messe gewesen. 2 Tage, die ein oder andere wissen es, die von meinem Freundesbrief überkommen oder das Gebetsmail und dann. Und wir haben dort die ganze Zeit einen Stand gehabt, wo wir geheilt haben wie Jesus. Es war eine ganz coole Sache, gewesen, sehr herausfordernd, aber wirklich cool und haben viel, viel erlebt. Und gleichzeitig haben wir während dieser ganzen Zeit, wo Teams an der Esoterik-Messe waren, haben wir Teams gehabt, die wirklich gebetet haben nebendran. Und wir haben die letzte Stunde am Abend gehabt, an einem Tag, wo wir wirklich gebetet haben. Und Gott hat uns den Eindruck gegeben, hey, betet für die Aussteller gerade vis-à-vis. Da war irgendeine Wahrsagerin gewesen, eben der Wahrsager gehabt, die aus den Händen rausgelesen haben, aus den Karten, aus Kugeln raus, Auraleser, irgendwelche Geistesbeschwörer, alles hat es dort gehabt. Das war ja, krass gewesen. Auf jeden Fall haben wir wirklich für die Person dort gerade vis-à-vis von unserem Stand gebetet. Und kurz darüber, als wir fertig sind mit dem Gebet, läutet mir der Schulleiter an und sagt, Michi, du weißt nicht, was passiert ist. Jetzt sind 3 Aussteller sind an unseren Stand gekommen. Und die eine ist Gott von gegenüber. Sie hat weiche Knie gehabt, hat zittert, hat brüllt und hat gesagt, ich weiss nicht, was ich da mache, aber ich kann mich da hinkommen. Einfach Leute, die eine neue geistliche Erfahrung erlebt haben, an dem Ganzen. Aber was ich in diesem Erlebnis wieder draufkomme, hey, wir haben gebetet für das. Und in dem Moment passiert es. Gebet hat eine brutale Macht. Und ich bin mir viel zu wenig bewusst. Das Vierte, Erfolg feiern und darauf aufbauen. Kleine Erfolg feiern und darauf aufbauen. Ja, wir werden mit Erfolg haben. Aber wir dürfen auch auf diesen kleinen Sachen, die wir in den Griff bekommen haben, auf diesen Sachen, die geklappt haben, dürfen wir Freude haben, dürfen sagen, hey, yes. Und ich bin immer mehr gewappnet für etwas Größeres. Und der 5. Punkt, die Sichtweise, der Fokus. Nicht auf die Glaubensprobe, auf die Anfechtung selber, sondern aufs Ziel. Aufs Ziel, dort, wo ich hin will. Dort, wo das Ziel ist. Lass deine negativ prägten Anfechtungen zu etwas Positivem werden. Mit einer positiven Sicht darüber. Weil wir wissen, was daraus kann entstehen. Was für mögliche Auswirkungen das daraus kann passieren. Was wir dürfen erleben in dem Ganzen. Was es für ein Potenzial hat in unserem Leben. Durch Anfechtungen, wenn wir richtig damit umgehen. Hey, und wie geht es weiter? Ja, das sind 5 Punkte. Das sind meine 5 Punkte. Meine Frage an dich ist, wo bist du in diesem Prozess? Schau, vielleicht sehen deine 5 Punkte, die da an der Leinwand stehen, ein bisschen anders aus. Vielleicht sind es 7 Punkte. Vielleicht, ja, hast du andere Stichworte. Ich weiss es nicht. Ich weiss nicht, wie du mit Anfechtungen umgehst. Das sind meine 5 Punkte. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir wissen, hey, wo wir in diesem Prozess stehen. Wenn wir irgendetwas haben, an dem Beispiel mit dem Gebet, dass wir sagen, hey, dort und dort stehe ich. Dort und dort will ich hin. Das ist mein nächster Schritt. Weil sonst ist es gut und recht, dass wir heute zusammengefunden haben und miteinander Gottesdienst geführt haben. Und vielleicht auch, ja, in dem Sinn, haben können Ja sagen zu dem, Also ich hoffe es, zu dem, was ich erzählt habe. Aber nicht irgendwie etwas Praktisches daraus gefolgt hat, dann hat es bei mir im Leben keine Auswirkungen. Und es war einfach ein schöner Gottesdienst gewesen. Aber man hätte ihn eigentlich hätte man auch sein lassen können. Darum meine Frage, wo bist du in diesem Prozess und was ist dein nächster Schritt? Ich habe einen guten Freund, wo wir zusammen eine Zweierschaft haben, so ein bisschen. Und wir haben uns gegenseitig gesagt, hey, look, wir haben gegenseitig das Recht, zueinander ermahnen und ermutigen. Und ich sage ihm, look, in dem und dem Prozess bin ich drin. Das und das will ich in Angriff nehmen. Das sind meine Ziele. Dort will ich hin. Und er fragt mich wieder die Woche drauf und die Woche drauf. Und ich gebe ihm Auskunft, was geklappt hat und was nicht geklappt hat. Und er sagt, hey, aber komm jetzt machst du mal ein Führerschein, oder? Oder sagt, hey, yes, come on, das ist gut, das ist super, wie du dran bist. Geh weiter, schau das Ziel, schau, wie es aussieht, schau dort, wo du hinkommst, was alles möglich ist. Und so dann können ermutigen, so dann können ermahnen, das ist so wertvoll. Und darum auch meine Frage, was ist dein nächster Schritt? Was ist der Schritt, den du in Angriff nehmen willst? Und vielleicht wirklich, schau, darum steht es in diesem Predigtsblättchen. Du bist, ja, hast Kleingruppen nächste Woche vielleicht. Und vielleicht werden wir über das reden. Überleg dir, sind die Punkte anders in diesen 5 Punkten? Dann schreib es rein, streich durch, meine. Die braucht es nicht, wenn es bei dir anders aussieht. Aber überleg dir, wo willst du hin? Was ist dein Ziel? Und mach es mit anderen ab. Sag ihnen, hey, look, in dem hinein habe ich Struggle, also Kampf. In dem hinein, ja, dort habe ich noch nicht die volle Erfüllung. Bin ich noch nicht dort, an dem Ziel, wo ich sein will. Und gib ihnen das Recht, es wieder nachzufragen und zu sagen, hey, wo stehst du? Was ist der Punkt, wo du dran bist? Lass die negativ geprägten Anfechtungen zu einer positiven Sichtweise überkommen. Und darum möchte ich dir jetzt einfach zum Schluss noch den Vers 12 vorlesen, was heißt: Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt. Wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft ist, in der Glaubensprobe, in der Anfechtungen, in all dem. Der, der sein Leben in den Griff bekommt. Es klingt nach Leistung, aber es geht nicht um Leistung. Es geht darum, um mit Jesus zusammen. Der soll glücklich sein, weil er weiß, was auf ihn wartet am Ziel. Weil er weiß, dass das ewige Leben, ich habe den Siegeskranz heute nicht mehr mitgenommen, aber weil der Siegeskranz das ewige Leben ist, wo wir werden sein, das Ziel. Und darum, es sich lohnt, in diesem Prozess hineinzustehen. Und nicht nur negativ über den Prozess hineinzudenken, sondern positiv. Und merken, was für Auswirkungen das Ganze in unserem Leben haben darf. Was ist dein nächster Schritt? Ich habe mir den nächsten Schritt müssen definieren. Meistens ist es so gut, dass die Predigten, die man sich vorbereitet, dass die am meisten sich selber reden, oder? Und am meisten sich selber herausfordern. Hey, ich bin in diesem Prozess drin. Ich habe noch viel, was ich in meinem Leben will und unbedingt will, in den Griff bekommen. Ja. Ganz alltägliche Situationen. Was ist dein nächster Schritt? Jesus, ich danke dir vielmals, dass du ein grosser Gott bist. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der wirklich will, dass wir mit dir ans Ziel kommen, Jesus. Und dass wir erleben dürfen, wie unser Leben in voller Fülle aufgeht, Jesus. Wie wir dürfen Erfahrungen machen, wie wir dürfen stark werden in Glaubensproben und dürfen erleben, wie du uns aus Anfechtungen raus, einen anderen Fokus schenkst, Jesus, wie wir mit dir lernen, in diesen Anfechtungen den richtigen Weg zu gehen, Jesus. Und Jesus, ich danke dir, dass du jedem Einzelnen von uns wirklich kannst zeigen, wo, was für eine Situation vielleicht in so einen Prozess hineingehört, wo das Ziel braucht, Jesus, wo das eine Ermutigung, eine Ermahnung braucht, Jesus. Und dass wir an dem dranbleiben und dass du wirkst, Jesus. Ich danke dir vielmal. Danke, dass die Anfechtung eben nicht einfach etwas Negatives ist, sondern dass so viel Positives an dem Ganzen dran hat, Jesus. Danke vielmals. Amen.